Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
SPK-Komplex, so heißt ein neuer Dokumentarfilm, der sich ja mit einem brisanten Kapitel deutscher Geschichte auseinandersetzt. Mit den Folgen des Jahres 1968, mit dem gesellschaftlichen Klima im deutschen Vorherbst. Regisseur Gerd Kroske tut das, indem er die Entstehung und die Entwicklung des SPK beleuchtet, des Sozialistischen Patientenkollektivs, gegründet 1970 durch 52 Psychiatriepatienten unter Leitung von Wolfgang Huber, Assistenzarzt an der Poliklinik Heidelberg. Kroske interviewt unter anderem Zeitzeugen und benutzt auch Tonaufnahmen von Wolfgang Huber aus der Zeit.
Über meine Person ist Ihnen alles Wissenswerte aus der Presse bekannt?
Nein.
Nein? Umso besser. Fachlich unqualifiziert, Verhalten unärztlich. Mein Verhalten ist eines Arztes unwürdig.
Soweit Wolfgang Huber, zu hören im Film SPK-Komplex. Und ich freue mich, dass der Regisseur des Films im Studio ist. Willkommen, Gerd Kroske.
Guten Tag, guten Tag.
Ja, Sie haben mehrere Filme über die DDR und die Wende gedreht, unter anderem Leipzig im Herbst. Ihr Film Striche ziehen erzählt dann von einer Kunstaktion, die fünf Freunde aus Weimar 1986 in West-Berlin durchführten. Was hat Sie jetzt an diesem Kapitel ja bundesdeutscher Geschichte, westdeutscher Geschichte interessiert, dem SPK?
Na, ich habe ja schon so zu bundesdeutschen Milieus schon mehrere Filme gemacht, nämlich drei. Ist so eine Hamburg-Trilogie geworden über einen Boxer, über einen Puffbesitzer und einen Maler und Radiokabarettisten. Und im Zusammenhang dieses letzten Films über Heino Jäger, Look Before You Cook heißt der, im Jahr 2012, hatte ich einen Protagonisten, der schon verstorben war, aber Anfang der 60er Jahre bis Ende der 90er Jahre mehrere Psychiatrie-Episoden hatte. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit Psychiatriegeschichte beschäftigen müssen, also westdeutscher spezieller. Und mitgekriegt, dass natürlich dieser Protagonist Heino Jäger damals in dem Film drei sehr verschiedene Epochen von deutscher Psychiatrie erlebt hat. Also Anfang der 60er Jahre war es ein völlig anderer Zustand als Ende der 90er. Mhm. Und in diesen Recherchen damals ist mir das erste Mal das SPK aufgefallen. Das habe ich immer zur Seite gelegt und dann sammelten sich da so über einen längeren Zeitraum immer mehr Material an. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, da muss ich jetzt weiter gucken.
Also so ein paar Eckdaten hatte ich ja eben schon gegeben, aber wir sollten vielleicht das Sozialistische Patientenkollektiv noch mal in der Zeit verorten. Das SPK kritisierte ja unter anderem die damalige Verwahrpsychiatrie. Wo stand denn die Psychiatrie 1970 und was waren die Forderungen des SPK?
Naja, eine ganz klare Forderung war eine Auseinandersetzung mit der Nazi-Ära der deutschen Psychiatrie. Also man muss dazu sagen, dass an dieser Klinik ja bis Ende der 80er Jahre noch Pfleger aus der Nazi-Zeit in der Psychiatrie beschäftigt waren.
Genau, in Heidelberg
das war,
dann.
In Heidelberg, das war natürlich ein Riesenthema und das SPK war auch die Erste, die das überhaupt aufgriffen, diese Verwicklungsgeschichten. Und nächste natürlich, also in Heidelberg selber ist ja eine Universitätsstadt, auch zu der Zeit längst gewesen, mit, glaube ich, 12.000 Studenten. Und es gab überhaupt keine psychologischen Beratungsstellen für Studenten. Und einer, der das sozusagen mit abfing, war Wolfgang Huber. Und die haben dann angefangen, Studenten sozusagen psychologisch zu betreuen. Und dann haben die angefangen, so einfach weil es auch so viele wurden, gruppentherapeutisch zu arbeiten und eine klare Abgrenzung auch zu dem, was sonst in der Verwahrpsychiatrie üblich war, ne? Dass die Leute sozusagen hospitalisiert wurden und dort ein Leben lang eigentlich verbrachten.
Das Sozialistische Patientenkollektiv, es gab ja dann eine Radikalisierung und in der bundesdeutschen Rezeption später wurde es gerne so als eine Geschichte ja dieser Kriminalisierung des Scheiterns eigentlich gesehen, bevor wir das etwas differenzierter beleuchten. Worin bestehen denn die Leistungen des SPK? Also welche Forderungen von damals werden vielleicht auch heute noch in der Psychiatrie praktiziert?
Ja, das, was damals sozusagen als Forderung so radikal klang, also dass man sich sozusagen nicht nur mit einer Krankheit im medizinischen Sinne beschäftigt, sondern da auch gesellschaftliche Ursachen mit ranzieht, das ist ja heute eigentlich üblich. Ja. Also bei jeder Burnout-Studie ist natürlich klar, welche gesellschaftlichen Zusammenhänge damit reinspielen. Damals war es eben nicht so. Das war sozusagen ein völlig neuer Ansatz. Und dazu muss man wissen, dass natürlich das weltweit so eine Bewegung gab. Es gab Basaya in Italien oder R.D. Lane in England, der Wohnprojektgruppen betreute, oder Cooper in Amerika, der auch so gruppentherapeutisch arbeitete. Foucault muss man in dem Zusammenhang nennen, der mit Wahnsinn und Gesellschaft so ein Schlüsselwerk eigentlich geschrieben hat und diesen Moment beschreibt, wann sozusagen eine Differenz aufgemacht wird zwischen Kranken und Kriminellen und so. Das sind also Themen, die damit reinspielen. und die so geistige Urheber des Ganzen sind. Und was sie Radikalisierung nennen, ist natürlich das, dass von Anfang an da auch ein politischer Ansatz dahinter war. Also dem Zeitgeist entsprechend da natürlich sich auch politisch zu betätigen. Und da war Heidelberg speziell so ein Vakuum entstanden, weil der SDS dort verboten war nach so einer Demonstration gegen McNamara. Und es gab eigentlich der Bus aus dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands mit seinen A- und B-Gruppen oder das SPK in Heidelberg als so ein, sagen wir mal, linker Zufluchtsort. Und das spielt damit rein, dass natürlich dann sehr viel politisierte Studenten auch ins SPK strömten und so.
Und dann gab es ja auch die Auseinandersetzung mit der Uni Heidelberg und mit der baden-württembergischen Landesregierung. Entsprechend gibt es auch unterschiedliche Interpretationen darüber, wie kriminell diese Vereinigung des SPK wurde, wie stark die Verbindungen dann zur RAF waren. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen, sich da mit einer Machete erstmal durch diesen Wust an Interpretationen und Materialien zu arbeiten?
Naja, erstmal durch so eine kritische Infragestellung. Also das, was ja sozusagen bekannt ist oder oft kolportiert wird, ist ja das, was Stefan ausgeschrieben hat in seinem Bader-Meinhof-Komplex. Da gibt es ein Kapitel, das ist überschrieben mit der Überschrift Irre ans Gewehr. Das ist eigentlich eine Überschrift aus der Bild-Zeitung, wenn man das weiter recherchiert. Und dann gibt es so Darstellungen von Wolfgang Kraushaar, die sich aber eigentlich auf Zeugenaussagen eines Kronzeugen des BKA, Gerhard Müller, stützen. Also dann alles nicht so die richtigen Quellen für mich. Dann war ich sehr viel in Archiven, dann findet man natürlich sehr schnell auch Zusammenhänge, also aus den verschiedenen Regierungsbezirken und je nachdem, wie das in Archiven verwahrt wird. Also was sehr schnell deutlich wird, ist, also mir klar war, dass es sich dabei eben nicht, wie oft beschrieben, um so einen universitären Konflikt handelt, sondern dass das schon einen klaren politischen Ansatz gibt, aber auch auf der Gegenseite zu der Zeit. Also ich habe Dokumente gefunden, die aus dem Innenministerium stammen, zu einem Zeitpunkt, wo man von einer Radikalisierung des SPK noch gar nicht sprechen kann, wo aber schon völlig klar schriftlich niedergelegt ist, dass man das nicht wünscht und dass man das zerschlagen will. Und erstmal von der medizinischen Seite anfängt, wie kann man dem Huber irgendwie die Approbation streitig machen oder aberkennen und welche Gründe müssen dafür vorliegen. Das ist irgendwie sehr früh angelegt. Und das spitzt sich natürlich dann entsprechend zu, weil die sich natürlich auch zur Wehr setzen.
Sie setzen sich zur Wehr, sagen Sie. Wie würden Sie denn die Radikalisierung des SPK beschreiben?
Das, was mit der RAF passiert, ist eigentlich nie so richtig nachweisbar. Also das, was sich belegen lässt, ist, dass es da natürlich, wie ein Protagonist das auch nennt, eine Überschneidung gab und sicherlich auch Hilfestellung. Das ist aber nicht so verwunderlich, weil das irgendwie 2/3 der bundesdeutschen Bevölkerung damals mit auch gemacht hätten. Also es gab ja so eine Allensbach-Umfrage Anfang der 70er Jahre und da hätte sozusagen die Mehrzahl der jungen Leute RAF-Leute unterstützt, logistisch oder durch einen Ausweis oder. So eine richtige Tatbeteiligung und so weiter ist ja sozusagen auch strafrelevant nie nachgewiesen worden. Natürlich gab es eine Schießerei in Wiesenbach, hat sich nie aufgelöst, wird in Verbindung mit der RAF gesehen und als so eine Art Rekrutierungsfahrt beschrieben. Man kriegt da nie so richtig die Wahrheit raus. Das, was aber dokumentiert ist, sind Briefe von Gudrun Enslin, wo sie ziemlich scharf mit dem SPK abrechnet. Also die werden eigentlich von denen als Kleinbürger gesehen, die sozusagen die Welt aus ihrer psychiatrischen Sicht viel zu klein angehen. Und das, was Zeitzeugen beschreiben, die da involviert waren, sagen, es gab da natürlich immer eine gewisse Nähe, aber sozusagen keine wirklich praktisch relevante. Ja. Dafür ist das ganze Projekt, das SPK gab 18 Monate und fast zeitgleich ist ja auch die erste Generation der RAF verhaftet gewesen.
Wie schwierig war es eigentlich, diese Zeitzeugen zum Sprechen zu bewegen? Sie interviewen ja auch verurteilte RAF-Mitglieder wie Carmen Roll oder Karl-Heinz Delvo.
Das war sehr schwierig, unterschiedlich. Also der Punkt ist ja der, bei solchen Recherchen, ist, man findet ja jetzt nicht irgendwie so ein Kompendium, wo alle versammelt sind oder ein Telefonbuch, wo man irgendwie dann nachschlagen kann, sondern man muss das irgendwie sehr geschickt einfädeln. Im Falle von Karl-Heinz Delvo war das nicht ganz so schwierig, weil er aber auch zu denen zählt, die aus der Generation der RAF sich überhaupt öffentlich äußern. Es gibt ja auch sehr viele, die sich gar nicht äußern, prinzipiell nicht, auch mir gegenüber nicht. Am schwierigsten hatte ich es eigentlich mit den Altordinarien der Heidelberger Universität. Ich habe da mit zwei Medizinern gesprochen, die da in diesem Konflikt sehr maßgeblich involviert waren. Aber auf der Gegenseite, die haben sich völlig blödsinnig so rausgeschummelt. Also einer, eine wirklich anerkannte Psychiatriegröße Deutschlands, heute 92 Jahre alt, der hat dann erklärt, seine Frau hätte ihm geraten, nicht vor eine Kamera zu gehen. Er sei dafür schon zu alt. Der Mann geht aber noch dreimal die Woche in Mannheim in seiner Klinik arbeiten. Also ich habe mit dem auch ein Gespräch geführt, 1,5 Stunden. Der hatte ein brillantes Erinnerungsvermögen. Also das hätte ich gern in manchen Punkten. Und ein anderer, ein Klinikdirektor, der hat sich dann genauso ähnlich. Also die haben natürlich auch ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, was sie da angerichtet haben. und das halte ich Ihnen mal zugute.
Sie haben auch Gudrun Enslin erwähnt, wenn es jetzt so um das Klima im deutschen Vorherbst geht. Welches neue Licht wirft denn Ihrer Meinung nach die Auseinandersetzung mit dem SBK in diesem Zusammenhang?
Ja, das, was man erkennen kann, sind natürlich so eine fast Vorwegnahme, also auch der Stammheim-Prozesse, obwohl sozusagen die Strategie in dem SBK-Prozess eine andere war, weil die Stammheimer haben ja sich nicht total verweigert, sondern durchaus sehr weit ausufernde Statements abgeliefert, hat ja Huber und seine Frau überhaupt nicht gemacht. Da ist man wieder am Anfang der Geschichte, dass das schon, und da sehe ich das auch als einen politischen Vorgang und nicht mehr nur als so eine medizingeschichtliche Posse aus Heidelberg an der Uni, sondern schon in größeren Dimensionen.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Blick in die frühen 70er Jahre der Bundesrepublik. SPK-Komplex, so heißt der neue Film von Gerd Kroske. Ab Donnerstag ist er im Kino zu sehen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Danke.